Ach, das ist aber schön, wenn man so herzlich willkommen geheißen wird. Ich bin noch ganz geflasht von den tollen Ranger-Leitern, die wir haben. Martin hat es ja erzählt, dass ich da ein bisschen was davon mitbekommen habe. Und ich möchte euch nochmal auch als Papa von Kindern, die dabei waren, Danke sagen dafür, dass ihr euren Urlaub investiert habt, so viel Kraft und Zeit investiert habt. Das sind Dinge, die gehen nicht verloren, sondern die haben Ewigkeitswert. Und die sind so wichtig, auch für eine Gemeinde, damit ein ganzer Kreislauf entsteht, dass alle Lebensphasen, alle Altersstufen, alle Generationen abgebildet und auch versorgt werden. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Können bitte alle, die bei Ranger Camps dabei waren, mal aufstehen, dann sehen wir, was wir für eine dienende Gemeinde haben. Toll, dass ihr auch heute da seid im Gottesdienst. Vielen, 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 vielen Dank euch. Ja, die letzten Wochen und Monate, da beschäftigt mich ein Thema, das für mich persönlich, aber ich glaube auch für uns als Gemeinde, eine wichtige Sache ist. Denn je näher der Urlaub kommt, umso mehr macht man sich Gedanken, was will ich denn in dieser Zeit erleben. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, was du da für Pläne hast. Wer von euch geht in den Urlaub jetzt in der Sommerzeit oder war schon? Hand hoch. Und wer wird da gar nichts damit zu tun haben mit Urlaub? Gibt es auch ein paar, okay. Vielleicht nutzt ihr eine andere Zeit, ja, die günstiger ist, wo man in der Nachsaison oder Vorsaison gehen kann. Aber das sind ganz wichtige Einschnitte. Es wurde jetzt deutlich bei den Camps, dass es für die Rangers ein absoluter Highlight im Jahr ist. Und bei den Camps arbeitet man schon auf die Zeit nach den Camps hin. Am Ende der Sommerferien gehen wir hoffentlich, so Gott will und wir leben, auch noch auf Summer Splash, auf unsere Jugendfreizeit vom Gemeindeverbund. Und da haben wir auch ein Ziel, natürlich eine gute Zeit zu erleben, aber ganz besonders die jungen Leute vorzubereiten auf die Zeit, die danach kommt. Ja, das sind ja wir als Individuen, die bei so einem Ranger-Camp vor diesem Kreuz 10 Minuten stehen und da eine Begegnung mit Gott haben und da Dinge klar machen, die unser Leben verändern. Aber da soll es ja nicht stehen bleiben. Natürlich sind es die Teenies und die Leiter, die Kinder, die Zeit zusammen verbringen, die aber auch Erfahrungen mit Gott machen. Aber das Ziel ist, dass es danach weitergeht, dass wir nicht wieder ein Jahr warten müssen auf Urlaub, nicht wieder ein Jahr warten müssen auf Ferien, sondern dass in unserem Leben etwas geschieht, was eine Reife hervorbringt. Und das beschäftigt mich jetzt schon längere Zeit, je näher diese Urlaubszeit kommt. Und was wird da passieren? Dann schauen wir die Nachrichten an. Dann sprechen viele Leute von der zweiten Welle, die kommen wird und was wird das alles bedeuten. Und dann sitzt du da und erlebst vielleicht das, was wir vorhin auch gehört haben in dem Zeugnis, dass du dich fragst, was kommt da auf uns zu? Werde ich meinen Job verlieren? Finanzieller Abstieg? Können wir vielleicht uns wieder nicht so sehen, wie wir jetzt gerade auch wieder Gottesdienste feiern können. Verschiedene Fragen, die uns da beschäftigen. Und jetzt gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten, die wir vorhin ja auch schon mitbekommen haben. Entweder man steckt seinen Kopf in den Sand und sagt, es geht alles der Bach nah. Oder man kommt zu Jesus und sagt, hilf du, ich habe so eine Not, ich habe Angst. Und ich glaube, dass Gott etwas mit uns machen möchte als Gemeinde, weil wir kein Club von Gottesdienstbesuchern sind, sondern wir sind hoffentlich alle Jünger von Jesus. Dann haben wir es richtig gemacht, ja, weil Jesus hat ja gesagt, wir sollen die ganze Welt zu Jüngern machen, nicht zu Gottesdienstbesuchern. Und Jünger zeichnen sich dadurch aus, dass sie von ihrem Meister lernen wollen. Deshalb wollen wir heute mal lernen, was Jesus so über Urlaub denkt und sagt, wie das in unser Leben hineinpasst. Weil so eine Zeit wo man nicht seiner normalen Arbeit nachgeht, ist schon genial. Ja, das ist eine super Zeit, um Beziehungen zu pflegen, sich mit Freunden zu treffen, Zeit mit der Familie zu verbringen. Und manchmal vergisst man da auch den Aspekt, dass wir ja auch Teil der Familie Gottes sind. Also Urlaub kann auch eine Zeit sein, wo wir mit dieser Familie Gottes Zeit verbringen. Und deshalb habe ich die Predigt genannt Urlaub mit Gott. Nicht Urlaub von Gott. Wenn du zum Beispiel Pastor bist, ja, könntest du sagen, ach, ich muss das ganze Jahr immer so fromme Sachen machen. Und wenn ich Urlaub habe, dann mache ich mal was, was ich sonst nicht mache. Urlaub von Gott, weg von Gott, wie in Jona. Mietet man sich so einen Walfisch und macht mal eine tolle Meereserkundung? Nein, auch für Pastoren gilt es, das werden wir am Beispiel von Jesus sehen, wenn es um Urlaub geht, dann geht es darum, Urlaub mit Gott zu machen. Und wenn es jetzt um diese Zeit, die jetzt glücklicherweise auch für die Rangerleiter nach dem Camp beginnt, wenn wir von dieser Zeit reden, dann habe ich ein starkes Drängen auf meinem Herzen, dass wir diese Zeit unbedingt nutzen sollten, fit zu werden, stark zu werden. Und komme, was wolle, wir werden bereit sein. Allzeit bereit, lernt man bei den Rangers. Aber das kommt nicht von alleine. Es geht nicht darum, jetzt in den nächsten Wochen sich mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, um sich abzulenken. Und dann kommt die Realität wie ein Vorschlaghammer auf deinen Kopf. Nein, sondern ganz bewusst in diese Zeit hineinzugehen und diesen Ruf von Gott zu hören. Lass dich zurüsten, lass dich bereit machen für das, was kommen kann. Und dann wirst du die Herausforderungen, die auf uns zukommen, du wirst sie meistern können mit Gottes Hilfe. Das ist mein Wunsch für uns, dass keiner Schiffbruch erleidet, dass jeder durch diese Zeit gut durchkommt. Urlaub mit Gott, wie sieht sowas aus? Ich möchte mal als ersten Punkt sagen, wo ich gerne mit euch hinkommen möchte in dieser Predigt. An welchen Punkt? Ich möchte mit euch an den Punkt kommen, dass egal, ob wir wegfahren, egal, ob wir Urlaub haben oder nicht, dass unsere Beziehung zu Jesus Christus, unser Leben mit dem Heiligen Geist, unsere Kindschaft mit dem himmlischen Vater, dass sie unabhängig ist von der Urlaubszeit. Mein Wunsch, mein Ziel für euch und für mich ist, dass unsere Beziehung, wie wir sie ausleben, unabhängig von Urlaub oder Nicht-Urlaub ist. Das ist vielleicht ein komischer Gedanke, wo du erstmal drüber nachdenken musst. Aber wie absurd ist es, sich in der Urlaubszeit so viel Essen reinzustopfen, dass man den Rest des Jahres nicht mehr essen müsste. Ja, wir wissen, das funktioniert nicht, macht keinen Sinn. Aber bei unserer Beziehung mit Gott verhalten wir uns oftmals so, dass wir denken, ach, das mit dem Bibellesen oder diese Zeiten, die ich mit meinem Herrn habe, das passt jetzt gerade nicht so gut rein in mein Leben. Aber ich habe ja Urlaub und dann werde ich das alles nachlesen, was ich in meiner Bibel-App, in meinem Bibelleseplan verpasst habe. Das wäre so, wie wenn du versuchen würdest, auf Vorrat zu trinken, dass du später nicht mehr trinken musst. Das funktioniert nicht, wenn du ein starkes Leben haben möchtest. Es ist toll, dass wir im Urlaub mehr Zeit haben und dass wir Dinge tun können, für die es sonst vielleicht nicht reicht. Aber wir brauchen unbedingt für unser Leben alltagstaugliche Konzepte und Rituale. So wie du deinen Zugang zu Gott findest, so wie Gott zu dir reden kann, dass du seine Stimme hörst und das, was er dir sagt, auch umsetzen kannst. Egal was kommt oder was auch nicht kommt, wir können bereit sein. Wir können nicht die Umstände ändern, aber wir können unser Verhalten verändern und wir können uns bereit machen für das, was kommt. Und dann landen wir bei dem, was der Römerbrief den eigentlichen Gottesdienst nennt. Römer 12, 1 und 2 lesen wir: Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, und das ist der wahre, der richtige, der echte Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Egal, was auf uns zukommen wird, wir sind kluge Menschen, ja, und wir bauen dieses sogenannte geistliche Haus in der richtigen Reihenfolge auf. Wir fangen nicht mit dem Dach an, sondern mit dem Fundament. Und das Fundament, das ist schon gelegt in dem Augenblick, wo wir glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, zu Rechten Gottes sitzt. Er ist der Anker, an dem unser Leben festgemacht ist. Er ist das Fundament, er ist der Eckstein. Er ist derjenige, von dem es auch heißt in Matthäus 7, Vers 24, wenn die Stürme kommen, kannst du sehen, welches Haus auf Sand gebaut sein wird und welches Haus auf den Fels Jesus Christus gebaut sein wird. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass unser Haus feststeht, dass es jedem Sturm trotzt, dass unser Haus auf diesem Felsen Jesus Christus gegründet ist. Und es fängt nicht damit an, dass wir regelmäßig Gottesdienste besuchen. Das fängt auch nicht damit an, dass wir einen Dauerauftrag einrichten, um die Arbeit im Reich Gottes zu unterstützen. Sondern das fängt in unserer persönlichen Freundschaft und Beziehung zu Gott an. Das geht dann darüber weiter, dass wir in unserer eigenen Familie diesen wahren Gottesdienst leben. Und wenn es dann möglich ist, dann setzen wir alles dran, dass wir auch in einer kleinen Gruppe, in einer Hauskirche, in einem Hauskreis, in einer Hausgemeinde, dass wir da unsere geistliche Familie erleben, um auch die Gaben zu erfahren, die wir selber vielleicht nicht haben, wo wir alles zusammenlegen und Gott uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und wenn dann Gott noch Gnade schenkt, dann können wir uns sogar als Gemeinde treffen. Das ist super. Und oftmals bauen wir das geistliche Haus andersherum auf. Wir denken, wir müssten erstmal einen guten Gottesdienst hinbekommen und dann laufen die anderen Dinge schon. Die richtige Reihenfolge ist die, dass Gott bei uns persönlich beginnen möchte. Schauen wir uns an, was Urlaub biblisch betrachtet eigentlich ist. Es gibt ja auch ein paar Senioren hier in der Mitte, aber ich glaube, so alt seid ihr nicht, dass ihr den Ursprung des Wortes Urlaub noch kennt aus dem Sprachgebrauch. Das ist nämlich Althochdeutsch. Und das Wort heißt ursprünglich Urlaub. Ja? Und da steckt das Wort Erlaubnis drin. Erlaubnis für was? Erlaubnis, von der Arbeit fernzubleiben. Es gibt so ein paar Worte, die sind erst in den letzten Jahrzehnten entstanden. Urlaub ist eines davon. Genauso wie Jugend, das gab es früher gar nicht, dieses Wort. Da gab es Kind oder Erwachsener. Ja, mit 14, 15 war die Kindheit vorbei und dann war man bei den Erwachsenen dabei. Inzwischen geht die Jugendzeit so bis 30 ungefähr gefühlt. Ja. Lieber keine Verantwortung übernehmen, aber die Vorteile als Erwachsener, als Volljähriger, die will man schon gerne nutzen. Nur nichts verbindlich zusagen, auch in puncto Partnerschaft oder all diesen Dingen. Gerne die schönen Dinge des Lebens genießen, ohne Verantwortung zu übernehmen. Ja, das kam alles erst so die letzten Jahrzehnte. Also Erlaubnis davon, am Arbeitsplatz zu fehlen. Früher durfte man den Arbeitsplatz nur verlassen, wenn man eine Geschäftsreise gemacht hat oder wenn man einen wichtigen familiären Besuch hatte. Aber da war das total fremd zu sagen, ich fahre jetzt in ein anderes Land, um da die Seele baumeln zu lassen. Gibt's erst seit ein paar Jahrzehnten. Tja, und wenn wir in die Bibel reinschauen, da suchen wir auch vergeblich dieses Wort Ferien oder Urlaub. Das gibt's da gar nicht. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber man könnte doch vielleicht schon sagen, dass der Mose ja so Fernreisen angeboten hat in das Land Kanaan, wo Milch und Honig fließt. Also steht da schon was von Urlaub. Oder denkt nur an die Abenteuertage, die Jesus angeboten hat für seine Jünger. Wenn ihr mal Lust habt, Adventure pur zu erleben, kommt zu den Rangers, komm in mein Jüngerschaftsteam. Oder der Paulus, das war jetzt kein Geschäftsmann, der Städtereisen angeboten hat und deshalb auch die Briefe an die verschiedenen Gemeinden in den Städten angeboten hat, geschrieben hat. Uns hilft da ein Blick in die englische Sprache. Da heißt es nicht Urlaub, da heißt es nicht Ferien, sondern da heißt es Holidays. Und Holly nicht mit zwei L, sondern interessanterweise mit einem L. Holy Days. Holy Days, heilige Tage. Ich habe gute Nachricht für euch, ich habe Evangelium für euch, ja. Holy Days, heilige Tage, da sind wir wieder voll im Zentrum der Bibel. Da geht es um den Schabbat. Und das ist eine urbiblische Geschichte. Sogar in den 10 Geboten verankert. Gott hat sich das sogar über die 10 Gebote ausgedacht, dass wir Urlaub haben sollen. Sehr interessant. Und dabei geht es aber nicht jetzt um irgendein religiöses Gebot, das wir abarbeiten müssen, um in den Himmel zu kommen, sondern es ist was total Soziales, was auch in der damaligen Zeit undenkbar war. Das war so unglaublich, dass ich euch sagen muss, dass Gott dieses Sabbatgebot sogar auf Knechte, auf Sklaven, auf Fremdlinge ausgeweitet hat. Sogar das Tier war eingeschlossen, dass an einem Tag in der Woche alle Arbeit ruhen sollte für alle Lebewesen im Volk Gottes. Unglaublich. Unglaublich. Und das in dieser Zeit, da war die Bibel, da war Gott sämtlichen Gewerkschaften meilenweit Lichtjahre voraus. Und das ist sehr, 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 sehr spannend. Und da lernen wir auch eine wichtige Lektion für unser Leben. In Markus 2, 27 und 28 lehrt Jesus über den Sabbat. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum kann der Menschensohn auch über den Sabbat bestimmen. Da gab es nämlich die Pharisäer, die haben viele, viele, viele zusätzliche Regeln erfunden, so wie sie die Tora ausgelegt haben. Das kam nicht von Gott, das war ihre Meinung. Und haben diesen Sabbattag zu etwas gemacht, was sehr anstrengend wurde und was wenig mit dem zu tun hatte, was Gott im Sinn hatte, um die Menschen zu segnen. Die Bibel, die lehrt uns nicht, dass Urlaub eine Zeit sein soll, wo wir uns zerstreuen, wo wir uns ablenken, wo wir der Realität entfliehen, sondern die Bibel lehrt uns, dass solche Zeiten Zeiten der Sammlung sein sollen, wo wir uns auf das fokussieren und konzentrieren, was wirklich wichtig im Leben ist. Und vor ungefähr 900 Jahren, da hat der sogenannte heilige Bernhard von Clairvaux das ganz gut zum Ausdruck gebracht. Er war Mönch, er war Abt in einem Zisterzienserkloster und er hatte einen sehr prominenten Schüler, der später Papst Eugen II. Wurde. Und dieser Papst Eugen, der hat seinem alten Lehrmeister mal einen Brief geschrieben und hat sich beklagt, wie stressig das ist, Papst zu sein, für alle soll man da sein. Ständig will irgendjemand was für ihn. Mensch, Lehrmeister, lieber Bernhard, hast du nicht einen Tipp für mich? Und dann schreibt der Bernhard seinem ehemaligen Schüler, wo soll ich anfangen? Am besten bei deinen zahlreichen Beschäftigungen, denn ihretwegen habe ich am meisten Mitleid mit dir. Darin eingekeilt, siehst du keinen Ausweg mehr, es wäre klug, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen und dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst. An den Punkt, wo das Herz hart wird. Wenn also alle Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, der ein Recht auf sich selber hat. Warum solltest einzig du selbst nichts von dir haben? Wie lange noch schenkst du allen anderen deine Aufmerksamkeit, nur nicht dir selbst? Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Denk also daran, gönne dich dir selbst. Ich sage nicht, tue das immer. Ich sage nicht, tue das oft, aber ich sage, tue das immer wieder einmal. Sei wie für alle anderen auch für dich selbst da. Sehr interessant. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es keine bessere Kombination gibt für unser Leben, als 6 Tage beschäftigt zu sein und dann einen Tag, einen Ruhetag einzulegen. Die haben das ausprobiert mit allen Kombinationen. 1 Tag Arbeit, 1 Tag Urlaub. 2 Tage Arbeit, 1 Tag Urlaub und so weiter und so fort. 10 Tage, 2 Tage Urlaub. Nichts war so effizient für den Erholungsgrad eines Menschen wie diese 6+1 Regel. Das finde ich total interessant. Das erleben wir oft so in der Bibel, dass da Gott Empfehlungen ausspricht, isst kein Schweinefleisch. Und später stellt die Wissenschaft fest, hey, das ist gut, wenn du kein Schweinefleisch isst. Oder Gott sagt, es ist wichtig, dass du Almosen gibst. Und selbst Menschen, die mit Gott gar nichts am Hut haben, geben manchmal Almosen und Gott segnet sie, weil sie sich an diese geistlichen Gesetze halten. Und diese Sabbatregel 6+1, das ist die göttliche Work-Life-Balance. Und wenn wir von Gott etwas über Urlaub lernen wollen, dann sollten wir uns daran halten. Ich möchte zu dem Punkt kommen, wo einige von euch jetzt sagen, ja, aber Jesus hat ja den Sabbat auch immer wieder mal gebrochen. Stimmt das? Ich glaube schon, in meiner Bibel steht das so drin. Aber gehen wir noch mal zuerst ganz an den Anfang der Bibel, 1. Mose 2. Am 7. Tag hatte Gott das ganze Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Gott segnete ihn und machte ihn zu einem besonderen Tag, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Dann geht's weiter, Kapitel 20. Denk an den Sabbattag und überlass ihn Gott. 6 Tage hast du, um all deine Geschäfte zu verrichten, deine Arbeit zu tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Sklave noch deine Sklavin, nicht einmal dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Denn in 6 Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was dazugehört. Am 7. Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den Sabbattag gesegnet und für sich bestimmt. Und jetzt kommt Jesus daher und tut Dinge, die scheinbar den Sabbat brechen. Wie ist das zu verstehen? Jetzt könnten wir denken, ja, von Jesus wird ja gesagt, der Eifer um das Haus Gottes verzehrt ihn. Jesus war so ein Workaholic, der hat ständig die Not der Menschen gesehen und hat geholfen. Jesus hat nur 3,5 Jahre seines Wirkens zur Verfügung gehabt, deshalb musste er da alles geben und Urlaub konnte er dann später im Himmel machen. Ja, sitzt ja nur noch zur Rechten Gottes. Nee. Jesus ist ganz schön am Schaffen, weil er gerade deine und meine Wohnung herrichtet, um uns zu sich zu holen. Ja, er geht zum Vater, um für jeden, der an ihn glaubt, einen Ort vorzubereiten, wo wir in Ewigkeit mit ihm leben können. Das ist ganz schön viel Arbeit. Nein, ich glaube, dass Jesus uns ein perfektes Beispiel dafür gibt, wie wir dieses Sabbatgesetz verstehen sollen. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch, um fromme Regeln abzuarbeiten. Und so ist es auch mit dem Sabbat. Jesus war für die Menschen da. Und wann hatten denn die Menschen damals Zeit? Unter der Woche oder am Sabbat? Was denkt ihr? Und wo waren denn die Leute? Unter der Woche oder am Sabbat? Wo waren die da? Wo konnte Jesus die treffen? Im Tempel oder in der Synagoge? Ja? Das war total genial, dass Jesus dann für die Menschen da war, wenn die Zeit hatten und auch alle beisammen waren. Das hätte wenig gebracht, wenn Jesus so ein Schild an seine Hütte hingemacht hätte, Sprechstunde von montags bis donnerstags. Da hätte niemand kommen können, die hätten da arbeiten müssen. Die wären unterwegs gewesen. Aber am Schabbat, da hatten die Menschen frei und konnten Jesus begegnen. Und deshalb hat Jesus an diesem Tag für sie Zeit gehabt. Und so können wir sagen, feststellen, Jesus hat tatsächlich die Sabbatgebote gebrochen. Allerdings die, die die Pharisäer aufgestellt haben. Er hat nicht das Sabbatgebot seines himmlischen Vaters gebrochen. Darauf möchte ich jetzt eingehen. Wie sah denn sein Sabbat aus? Sein Urlaub, seine Ferien, seine Pausen? Ja, von berühmten Personen, da kann man viel lesen. Da kannst du die Geschichtsbücher, da kannst du dein Brockhaus rausholen und kannst nachlesen, was Menschen geleistet haben. So kannst du auch von Jesus viele Dinge lesen, was er alles getan hat. Aber bei vielen dieser Biografien fehlen diese Hinweise, was die Menschen im Urlaub gemacht haben. Bei Jesus ist es fast so. Wir finden schon ein paar Hinweise. Ein paar Beispiele möchte ich nennen. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Finde mal eine einsame Stelle. Da musst du einige Zeit unterwegs sein, um dort deine Ruhe zu haben. Das heißt, Jesus hat immer wieder sich ausgesondert und musste ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Manchmal ist er auf den Berg gegangen. Ja, wander mal auf den Berg hoch, hab dann da eine Zeit mit Gott und komm zurück. Ruckzuck war da ein ganzer Tag verbraucht. Markus 6 lesen wir eine Episode von den Aposteln. Die versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie in seinem Auftrag gelehrt und getan hatten. Und da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Platz, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Jesus kümmert sich darum, dass seine Jünger, die das Sabbatgebot so wie Jesus ausgelebt haben, wir sind für die Menschen da, aber wir halten unseren Sabbat an den Zeiten, wo das möglich ist. Ich möchte ehrlich sein, diese Geschichte geht noch weiter. Sie hatten nämlich mitnichten Urlaub an diesem Ort, denn die Menschen haben das spitz bekommen, dass sie mit dem Boot an diese zuvor einsame Stelle gefahren sind und auf einmal kamen Tausende von Menschen zusammen. Das ist dann die Geschichte der Speisung von 5000 Männern mit 5 Broten und 2 Fischen, das war wieder sehr, sehr geschäftig. Aber danach kam dann die Zeit. Nachdem sich Jesus von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um zu beten. Bei Einbruch der Dunkelheit war das Boot mitten auf dem See und Jesus allein am Land. Die Jünger waren allein auf dem Boot und konnten da ruhen von diesen vielen Tagen, von diesen 6 Tagen Arbeit, aber an ihrem 7. Tag hatten sie Zeit, sich zu erholen. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Der Geist hatte ihn dazu gedrängt, 40 Tage blieb er dort. Also die Bibel beschreibt Jesus auch als jemand, der an entscheidenden Punkten sich eine Auszeit genommen hat von 40 Tagen. Und jetzt sagt ihr, ja gut, das war die Vorbereitung für seinen Dienst und das war jetzt nicht so erholsam, denn er wurde ja vom Teufel versucht und das war sehr herausfordernd. Ja, das stimmt schon. Aber mir geht es darum, dass Urlaubszeit eine Zeit der Fokussierung ist und eine Zeit, wo das passiert, was dann am Ende dieser 40 Tage geschieht. Engel dienten ihm. Ich glaube, dass wenn wir uns an die Sabbatregel halten, wenn wir Urlaub im Sinne von Gott machen, dann schickt Gott seine Engel, um uns zu dienen in dieser Zeit. Das finde ich sehr ermutigend. Auf jeden Fall lerne ich davon, dass wenn Jesus ein Bedürfnis hatte, das über allen anderen Bedürfnissen seines irdischen Lebens stand, dann sollten wir da aufmerken. Sein größtes Bedürfnis war, Zeit mit seinem himmlischen Papa zu haben. Und Jesus ist ja unser Vorbild. Wir sind ja Christen, wir nennen uns sogar nach seinem Namen. Er ist unser Vorbild, wir wollen so sein wie er. Zumindest singen wir das immer oft und gerne. Und wenn das wichtigste Bedürfnis von Jesus war, wie sieht es mit uns aus? Ist es auch unser wichtigstes Bedürfnis, diese Work-Life-Balance, wie sie die Bibel lehrt, umzusetzen? Haben wir diese Zeiten, wo wir von unserer Arbeit ruhen, wo wir zur Ruhe kommen, Einsamkeit, die für dich als Einsamkeit wirksam ist, erleben, um Gemeinschaft mit unserem himmlischen Papa zu haben? Beantworte diese Frage nicht, die sollst ja du dir selber beantworten. Jedenfalls können wir sehen, aus diesen Pausen, aus diesen Urlauben, da schöpfte Jesus seine Kraft. Ich bin mir sicher, dass er seinen Auftrag nicht hätte erfüllen können, wenn er das Sabbatgebot seines Vaters gebrochen hätte. Wie viel mehr sollten wir darauf aus sein, dass wir uns dafür öffnen? Die Geschichte vom kleinen Prinz, die ist vielleicht einigen bekannt von euch, und da gibt es diesen Pillenhändler. Und der hat eine ganz tolle Pille, die man kaufen kann. Wenn man die schluckt, dann muss man eine Woche lang nichts trinken. Wenn man eine Woche lang nichts trinkt, spart man 53 Minuten Zeit. Und dann bietet er diesem kleinen Prinzen diese Pille an und sagt, Mensch, ist das nicht toll, willst du die nicht haben? Und der kleine Prinz erkennt da gar keinen Sinn drin und sagt, nö, interessiert mich nicht. Mensch, stell dir doch mal vor, 53 Minuten Lebenszeit würdest du sparen. Was könntest du mit dieser Zeit anfangen? Der kleine Prinz überlegt und sagt, in den 53 Minuten würde ich höchstwahrscheinlich ganz gemütlich zu einem Brunnen schlendern und da trinken. Es ist ein Irrglaube, dass wir denken, wir arbeiten ein Jahr lang, um dann in Urlaub zu gehen. Und dann holen wir uns alles zurück, was wir brauchen. Nein, Gott hat ein viel, viel besseres Rezept für uns, dass wir den Sabbat halten, den er für uns geschaffen hat. Und er hat nicht uns für den Sabbat geschaffen, sondern er will uns in diesen Zeiten begegnen. Und es soll ein festes Ritual, ein Bestandteil in unserem Leben sein, in deinem persönlichen Leben. Und leg das so aus, wenn du Pastor bist, wenn du kein Pastor bist, dass du diese Zeiten der Ruhe mit Gott hast und Gott dich stärken kann. Denn es wird nicht ausreichen, dass das nur eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen im Jahr funktioniert und dann den Rest des Jahres hält. Und eingangs habe ich gesagt, wir wollen uns fit machen für die Zeit, die im Herbst kommt. Und das ist die beste Überlebensstrategie. Wenn deine Beziehung zu Gott, wenn sie funktioniert und wenn sie immer stärker wird, dann kann kommen, was will, dein Haus, es wird fest stehen. So sollten wir leben zu lernen im Alltag, dass du fast gar keinen Urlaub bräuchtest. Ja? Das ist dann nochmal eine Dreingabe, weil da kann man tatsächlich dann Dinge machen, die man sonst nicht tun kann. du kannst halt nicht mit dem Auto nach Italien oder sonst wo kurz mal montags fahren, um da einen Urlaubstag zu erleben. Dafür braucht man ein paar Tage, die zusammenhängen. Okay, also lasst uns das nochmal uns einprägen. 6+1, das ist Gottes Rezept für unser Leben, die göttliche Work-Life-Balance. Und zum Abschluss möchte ich uns gerne noch 5 Tipps mitgeben. Jetzt für die Zeit, für die Leute, die hier oder anderswo ein paar Sabbattage erleben werden. Und das Gleiche sollten wir auch in unser normales Leben, in unser Alltagsleben integrieren, damit wir fit sind, damit wir jünger sind, die sich dadurch auszeichnen, reifer, verständiger, stärker zu werden. Okay, 5 Tipps. Wirklich entspannen ist der erste Punkt. Und entspannen habe ich so geschrieben, wie bei einem Bogen. Ja, wenn du den Bogen die ganze Zeit mit der Sehne gespannt da hast, dann wird die Sehne irgendwann schlaff und der Bogen wird nicht mehr die Power haben, die Durchschlagskraft. Deshalb ist es wichtig, dass man einen Bogen immer wieder entspannt. Und wenn wir solche Tage haben, dann mach dir doch bitte keinen Urlaubsstress. Warum müssen es 17 Kathedralen am Tag sein, die du besuchst? Und warum ist dein persönliches Ziel, mindestens 2000 Fotos an einem Tag zu machen? Kannst du wirklich entspannen oder brauchst du nach dem Urlaub Urlaub vom Urlaub? Die Rangers, die wissen jetzt nicht genau, was sie antworten sollen, weil bei mir ging das oft so, dass ich nach Ranger Camps wieder in die Firma bin und mein Chef mir auf die Schulter geklopft hat: So, Herr Frank, jetzt haben Sie ja Urlaub gehabt, ich habe viel vor mit Ihnen, Sie sind erholt. Oh, und ich hatte noch so viel Schlafdefizit. Aber Gott hat es total gesegnet. Total gesegnet. Er weiß, was wir brauchen. Und noch ehe wir es aussprechen, schenkt er uns das. Also, wenn wir Urlaub machen, dann wollen wir wirklich entspannen. Ein zweiter guter Punkt ist, es gibt so einen Dreiklang der Sinne. Nicht, dass wir 3 Sinne hätten, aber ich möchte dich ermutigen, ganz bewusst solche Auszeiten zu erleben. Und dieser Dreiklang, das habe ich deshalb so genannt, weil es darum geht, stehen zu bleiben, zu staunen und dankbar zu sein. Ja, dieses kleine Blümchen am Wegesrand. Ich habe sonst überhaupt keine Zeit, weil meine S-Bahn fährt und ich renne vorbei, aber an einem freien Tag kann ich staunen über die Struktur dieser Blätter, wie sich Gott das gedacht hat. Und nach dem Stehenbleiben kommt das Staunen und das Staunen bringt dich automatisch zum Danken. Und das erleben wir ja oft, wenn wir auch mal in ganz anderen Urlaubsregionen sind, wenn wir die Berge erleben, wenn wir das Meer erleben. Das ist für uns so schön, für viele Menschen, die dort jeden Tag leben, ist es gar nicht mehr dieser Effekt. Aber Sabbat heißt, dass wir unsere Sinne öffnen für diese wunderbare Schöpfung Gottes, auch hier bei uns. Gewaltig sind die Taten Jahwes, wer sie erforscht, hat Freude daran, schreibt der Psalmist im Psalm 111, Vers 2. Und es gibt auch ein schönes altes Wort, das ein bisschen aus der Mode gekommen ist, Muße. Kennt ihr das? Muße? Die Jüngeren kennen das nicht mehr, ihr könnt es googeln, aber Google kennt es höchstwahrscheinlich auch nicht. Man könnte es so beschreiben, das ist die Kunst der Einkehr bei uns selbst. Zeit haben, nicht getrieben sein, ganz in der Gegenwart leben, ein Acht geben auf das, was Gott in unserem Herzen sagen möchte. Das finde ich sehr schön. Und das ist nicht nur Sache des Urlaubs. Das soll das ganze Jahr über möglich sein. Und so könnten wir auch unsere 6+1 Regel gestalten, dass wir immer wieder diesen Dreiklang der Sinne erleben, mit offenen Augen und Ohren und Geschmacksknospen und Riechorgan, Tastsinn und mit dem, was wir sehen können, allem, was dazugehört, dass wir immer wieder innerlich stehen bleiben können, dass wir staunen über die Größe Gottes und dass unser Herz mit Dank erfüllt wird. Okay, es gibt Noch einen dritten Tipp, den ich euch mitgeben möchte: dankbar genießen. Ja, meine Frau und ich, wir sagen immer so scherzhaft, wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Ja, und da steckt viel Wahrheit drin. Und manchmal sieht es so fromm aus, wenn Christen nie Zeit haben, ja, weil sie so viel für das Reich Gottes machen müssen. Also Jesus war nicht so drauf. Da gab es die Zeiten, da ging es heftig zur Sache. Wir haben es ja vorhin gelesen, nicht mal Zeit zum Essen und Trinken. Aber Jesus hat dafür gesorgt, dass es auch immer wieder die Zeiten gab, wo man genossen hat. Jesus kennt die Bedürfnisse. Er sieht seine Jünger auf dem See. Was macht er? Er macht ein Frühstück über dem Feuer. Oder sie kommen zum Abendmahl zusammen, ja, das sich erst später als dieses entpuppt hat. Und Jesus hat es organisiert, dass sie eine schöne Location hatten und dass sie es genießen konnten, da zusammen zu sein in einem geschützten Rahmen, damit Gott wirken kann. Okay, was ich eingangs schon gesagt habe, vierter Punkt, Urlaubszeit, es ist Beziehungszeit, Beziehung mit der Familie, mit Freunden, Beziehung mit der geistlichen Familie und ganz besonders natürlich auch mit unserem Herrn, dem Oberhaupt der Familie, dem Vater. Aber ein kleiner Tipp wäre da, wenn ihr in den Urlaub startet, doch auch zu gucken, gibt es noch irgendwelche Blockaden. Manchmal hat sich irgendwas angestaut, was die Urlaubslaune auch etwas trüben kann. Ich kann mich noch gut erinnern, fällt mir gerade ein. Wir hatten früher ein Sportboot und wir haben in Stuttgart Mitte gewohnt. Und ich habe zu meinem Papa gesagt, ich hänge das Sportboot an die Anhängerkupplung an. Und dann sind wir losgefahren und noch vor dem Wagenburgtunnel hat sich unser Boot selbstständig gemacht und ist in eine ganz andere Richtung gefahren, in der Kurve, wo es zum Wagenburgtunnel ging. Und mein Papa hatte früher durchaus das Potenzial, etwas gewaltiger zu reagieren. Am Anfang vom Urlaub, 3 Wochen Kroatien. Aber ich bin dir heute noch dankbar, Papa, dass du kein Wort gesagt hast. Ja, du bist mit mir rausgegangen, hast den Anhänger selbst dran gehängt und wir haben einen guten Urlaub erleben können. Aber manchmal nimmt man so ein Gepäckstück mit, das diese Zeit blockiert. Und das ist auch der Teufel, der ganz bewusst diese Zeiten, die exklusiv sein können, zerstören möchte. Und es wäre toll, wenn du mit der Familie unterwegs bist, als Ehepaar, wenn du mit Freunden unterwegs bist, wenn du dafür achten oder darauf achten würdest, dass keine Blockaden da sind, dass ihr das am Anfang des Urlaubs bereinigt, um diese Zeit dann auch viel, 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 viel schöner erleben zu können. Ja, und dann geht es natürlich auch um die richtige Lektüre. Wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Die Bibel, das ist unsere Leibspeise, nicht nur im Urlaub. Aber im Urlaub kann man vielleicht ein bisschen mehr lesen von diesem Buch, das jedes Jahr 300 Millionen Mal gedruckt wird und das seit Existenz der Bestseller schlechthin ist. Und klar, im Urlaub hat man auch Zeit, dann mal ein Buch zu lesen, das dein Glauben stärkt, das, was dir sonst vielleicht nicht so liegt. Und ich möchte dich ermutigen, das zu tun, weil Gott auch auf diese Art und Weise zu dir reden kann. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, schreibt der Paulus den Kolossern. Und ich glaube, Gott sagt es auch den Stuttgartern. Das Wort Gottes soll reichlich in unserer Mitte wohnen. Und habt bitte im Blick, wir bereiten uns vor auf den Herbst, egal was kommt. Und das ist so wie bei den klugen Jungfrauen. Die haben rechtzeitig dafür gesorgt, Öl zu haben. Und nicht erst, wenn der Schlamassel da ist, dann sich Gedanken zu machen, wie könnte ich jetzt meine Beziehung zu Gott intensivieren? Das ist auch gut, nur ich glaube, dass Gott diese Gemeinde hier, dass er dich braucht im Herbst, dass du stehst auf dem Felsen und nicht umgeschmissen wirst. Ich wollte euch mit dieser Predigt herausfordern, dass wir den wahren Gottesdienst feiern. Der wahre Gottesdienst, der findet in unserem persönlichen Leben statt. Der findet in der Beziehung zu unserem Ehepartner oder zu Freunden statt, der Familie, im Freundeskreis. Der findet in der Hauskirche statt, der geistlichen Familie. Und er findet auch statt, wenn man die Möglichkeit hat, sich in einer großen Gruppe zu treffen. Aber es fängt bei dir persönlich an. Wenn es nicht mehr möglich sein sollte im Herbst, dass wir uns wieder hier mit Präsenzgottesdiensten treffen, dann soll uns das nicht umwerfen, weil wir so gut organisiert sind, dass wir als geistliche Familie zusammenhalten, uns gegenseitig haben. Und wenn selbst das nicht mehr geht, hey, in den Häusern, da können wir immer noch das leben, was wir leben wollen. Aber dazu müssen die Familien, dazu müssen die Hausgemeinschaften, die müssen fit sein. Und dazu möchte ich uns herausfordern. Es wäre total super, wenn du dir diese Fragen stellen würdest. Wie sieht meine persönliche Beziehung zu Gott aus? Ist die so stark, dass sie durch den Alltag trägt? Habe ich diese 6+1 Regel? Habe ich diese regelmäßigen Auszeiten, wo ich von der Arbeit ruhe und wo Gott mir dienen darf? Habe ich Menschen um mich herum, die wie eine geistliche Familie ihre Gaben mit reinwerfen, damit es ein vollständiges Bild ergibt? Weil Gott hat uns nun mal ergänzungsbedürftig geschaffen. Wir schaffen es nicht allein. Und das wäre mein großer, großer Wunsch, dass auch hier im Brothaus, dass jeder, dem es irgendwie möglich ist, Teil von so einer geistlichen Familie ist. Weil stell dir nur vor, wenn das, was viele angekündigt haben, wo man jetzt gesetzlich noch ein bisschen was ändern will, dass Ende September eine große Pleitewelle kommt und die ganzen Insolvenzen, die verschleppt wurden, auf einmal gemeldet werden müssen. Was passiert da mit einer Gemeinde? Betrifft es auch Christen? Ich glaube, es betrifft auch Christen, weil nur an Christen kann man sehen, wie gehen sie mit den Herausforderungen um. Ja, auch Christen können ihren Job verlieren, haben wir vom Renato gehört, weil nur so können andere Menschen lernen, hey, der wird gar nicht panisch, ja, der hat zwei kleine Kinder, eine tolle Frau und hat sich das Leben ganz anders vorgestellt und hat den schwäbischen Spruch gleich gelernt, halt dein Gosch und schaff beim Bosch. Und hätte ich dein Gosch kalte, hätte ich den Bosch palte. Ja, er hat sich an all diese Regeln gehalten und trotzdem gibt es da eine Veränderung. Ja, in der Phase ist es total schwierig. Und gerne hören wir diese Zeugnisse, aber die Wochen und Monate dazwischen, die vergessen wir oftmals. Aber nur deshalb können wir lernen vom Renato, wie das funktioniert. Und die Welt braucht Antworten. Sie braucht Antworten, wie gehen die Christen, die Nachfolger von Jesus, mit Covid-19 um, mit Lockdowns, mit solchen Einschränkungen. Und das ist für uns eine riesige Chance, zu zeigen, ob wir ein frommer Club sind oder ob wir Gemeinde sind, ob wir geistliche Familie sind. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn einer hier seinen Job verliert und sein Haus nicht mehr abzahlen kann, was machen wir da als Gemeinde? Hätte ich halt mehr gebetet? Oder der Thias hat ja diese 6+1 Regel noch mal erklärt. Höchstwahrscheinlich hast du den Sabbat nicht gehalten und jetzt musst du da durch. Gott will dir was beibringen. Oder ist da eine Gemeinde wirklich geistliche Familie und hilft sich aus? Das war am Anfang von Corona-19 so lustig. Da hatte ich beim letzten Präsenzgottesdienst in Feigenenz gepredigt. Und da haben sich die Gemeindemitglieder untereinander Toilettenpapier ausgetauscht. Und das war ein herrliches Bild dafür, wie Gemeinde funktionieren soll. Nicht nur auf dem Papier, so könnte es sein, sondern dass wir es tatsächlich so leben. Ich möchte abschließen mit Psalm 133. Es gibt eine Verheißung dafür, wenn wir diese Qualität von Gemeinschaft haben. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin, da wo Brüder und Schwestern einträchtig beieinander sind, dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. Der Bernard von Clairvaux, der hat da noch geschrieben, wenn du allen gehörst, nur nicht dir selbst, werden deine Werke auf Dauer keine Früchte tragen. Du darfst nicht nur in die Welt ausziehen, du musst auch regelmäßig zu dir selbst zurückkehren. Ich möchte zum Abschluss gerne beten. Danke, Herr, für dein Wort und für die Wahrheit deines Wortes. Danke für deine Hilfestellung, wie unser Leben gelingen kann. Und danke, dass du uns nicht im Unwissen lässt, wie wir auch freie Tage gestalten können, dass sie das bewirken, was wir uns von unserem Herzen her wünschen. Herr, hilf uns, dass wir diese geistliche Entwicklung durchmachen, dass wir nicht für den Urlaub leben, sondern dass wir es schaffen, im Alltag so eine Beziehung zu dir zu leben, dass wir gar keinen Urlaub bräuchten und uns umso mehr freuen können, wenn wir dann trotzdem ein paar Tage frei haben. Danke, dass wir gelernt haben, wie du zu Urlaub stehst, dass es dir nicht darum geht, dass wir in diesen Zeiten uns ablenken oder zerstreuen, sondern dass wir uns fokussieren. Auch als ganze Gemeinde wollen wir uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren, uns bereit machen auf das, was nach dem Urlaub kommen wird. Danke, Jesus, dass wir von deinem Vorbild lernen können. Sogar du hast diese Zeiten mit dem Vater gebraucht. Es war dein größtes Bedürfnis. Deshalb soll es auch unser größtes Bedürfnis sein und wir wollen da wachsen. Hilf uns, diese Work-Life-Balance aus deinem Wort umzusetzen, dass wir regelmäßig diesen freien Tag haben, diesen Sabbat, wo du so viel Segen hineingelegt hast, den du für uns geschaffen hast. Herr, und hilf uns, dass wir diese Tage so erleben können, genießen können, staunen können, wird das, was du für uns vorbereitet hast. Ich segne euch mit dem Vers 5 aus Psalm 139. Von allen Seiten umschließt du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Diesen Segen spreche ich über dir, über der ganzen Gemeinde aus. Du bist in Gottes Hand, er umschließt dich. Egal wo du bist, egal wo du sein wirst, ich segne dich mit seinem Shalom. Amen.